Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit der Plattform. Heute ist es 16 Uhr und die Gesetze, die regeln normalerweise das Miteinander, dass wir gut miteinander aufkommen und niemandem Schaden zugefügt werden soll. Aber daran halten sich leider nicht alle. Freiwillig oder unfreiwillig verstoßen manche gegen die Gesetze, landen vor Gericht, gegebenenfalls mit entsprechenden Bestrafungen. Und am Ende steht dann manchmal oder häufig auch dann die Frage nach Bewährungsstrafen beziehungsweise da dahinter dann auch die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg. Und davon ist heute bei mir zu Gast Hans-Peter Strobel. Er ist Leiter der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Ulm und wird mir jetzt in der kommenden Stunde mehr über seine Arbeit und über die Bewährungs- und Gerichtshilfe erklären. Ich freue mich, dass er hier ist für Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und Hans-Peter Strobel, ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir im Studio. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute herzukommen.
Ja, vielen Dank. Gerne bin ich gekommen. Und wir nutzen immer die Gelegenheit, unser Arbeitsfeld vorzustellen, wenn sich dem bietet, weil viele Menschen vielleicht auch nicht so genau wissen, was wir tun und sich vielleicht auch nicht so genau vorstellen können, wie das bei uns so abläuft. Und von daher bin ich gerne da.
Das freut mich, dass ihr diese Gelegenheit wahrnimmt, unsere Plattform natürlich auch zu nutzen, mehr über euch und euer Thema bzw. eure Arbeit natürlich zu erzählen. Die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg ist eine von 9 Einrichtungen, hast du im Voraus gesagt, in ganz Baden-Württemberg. Das heißt eine hier in Ulm. Dort bist du der Leiter. Wenn man sich so fragt, wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen zu sagen, du möchtest dort arbeiten, du möchtest bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe hier in Ulm aktiv sein?
Ja, ich habe nach dem Abitur auch ein bisschen eine Zeit gebraucht, mich zu orientieren. Habe am Anfang erstmal Physik studiert, habe dann festgestellt, es ist nicht so ganz mein Ding. Habe dann überlegt, was mache ich dann? Habe Zivildienst gemacht, was es damals noch gab. Und hatte parallel ein Standbein kirchliche Jugendarbeit, habe kirchliche Jugendarbeit gemacht und dann kam so die Idee, man könnte ja vielleicht Sozialpädagogik, Sozialarbeit studieren. Das habe ich dann gemacht und im Studium wurden Arbeitsfelder vorgestellt und eben unter anderem auch die Bewährungshilfe. Das fand ich ganz interessant, dann habe ich da ein Praxissemester gemacht. Und nach dem Studium hatte ich dann auch das Glück, in dem Arbeitsfeld einen Arbeitsplatz zu bekommen und so bin ich jetzt seit knapp 30 Jahren in dem Beruf, den ich sehr gerne mache, weil er sehr vielfältig ist und immer wieder auch neue Dinge bringt. Und so bin ich hier gelandet, wo ich jetzt bin, genau.
Und ziemlich glücklich, so wie sich das anhört.
Ja, also natürlich hat jeder Beruf und jede Arbeitsstelle auch ihre Erschwernisse oder Beschwernisse. Aber das Geschäft an sich ist ein spannendes und das mache ich wirklich gern.
Das freut mich, dass du da, auch wenn es vielleicht nicht auf direktem Wege war, aber so, ich sag mal, deine Leidenschaft oder so für diesen Beruf, für die Bewährungs- und Gerichtshilfe in Ulm gefunden hast. Wenn wir mal die Bewährungs- und Gerichtshilfe betrachten, darum soll es heute gehen. Wir alle kennen die Gerichte, wir kennen relativ viel von unserer, sage ich mal, staatlichen Organisation. Wo seid ihr da positioniert? Seid ihr eine staatliche Institution? Seid ihr eine private Institution? Wo seid ihr genauer eingegliedert? Weil ich denke, viele von uns werden mit euch noch nicht unbedingt zu tun haben oder im besten Fall gar nicht, dass wir euch mal einordnen können, wo seid ihr in dem ganzen organisatorischen Konstrukt zu finden?
Wir sind eine staatliche Organisation, gehören zur Justiz, sind mittlerweile in einer Anstalt öffentlichen Rechts organisiert, die dem Justizministerium zugeordnet ist und werden insofern zu 100% aus dem Staatshaushalt des Landes finanziert. Da haben wir unseren Etat, sind von den Etatverhandlungen jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr, Doppelhaushalt ist ja noch nicht verabschiedet, abhängig, wie viel Geld wir bekommen. Und da sind wir angesiedelt. Und das sind natürlich auch unsere engsten Kooperationspartner, die Justiz, das heißt die Gerichte, die uns nach einer Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe Klienten in die Bewährungshilfe schicken. Oder wenn jemand eine Haftstrafe verbüßt hat nach einer Teilverbüßung dieser Haftstrafe, wenn ein Strafrecht zur Bewährung ausgesetzt wurde oder in Fällen, wo man das nicht konnte, weil die Prognose nicht sonderlich gut ist, gibt es die sogenannte Führungsaufsicht in speziellen Fällen, wären wir auch zuständig im Bereich der Bewährungshilfe. Und dann haben wir ja noch die anderen Bereiche, Gerichtshilfe, Täter-Opfer-Ausgleich, kommen wir später vielleicht noch dazu, wo wir auch noch tätig sind.
Also doch einiges an Aufgaben, die ihr da zu bewältigen habt und euch da dafür einsetzt, dass die Menschen wieder, sage ich mal, auf einen guten Weg kommen, beziehungsweise ihr Leben, sage ich mal, auf möglichst positive Weise fortführen können. Die Bewährungs- und Gerichtshilfe. Ich habe ehrlicherweise vor heute noch nicht wirklich davon gehört. Wie ist die überhaupt, sage ich mal, entstanden? Wenn wir mal in der Geschichte zum Anfangspunkt zurückgehen, von damals bis heute, wie hat sich die Bewährungsgerichtshilfe entwickelt? Wie ist es dazu gekommen? Und welchen Stand hat sie heute?
Ja, also wenn wir zurückgucken, dann gucken wir zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine Zeit, wo junge Männer väterlos, weil die Väter im Krieg gefallen sind, oder gar elternlos, weil sie die Eltern im Krieg verloren haben, so ein bisschen haltlos war. Die Gesellschaft war insgesamt ja auch im Umbruch. Man musste quasi erstmal auch verdauen, dass das, was man vielleicht als Ideal im Nationalsozialismus an Schulen oder in Kindheit vermittelt bekommen hatte, plötzlich nicht mehr so ist, dass die Welt eine ganz andere ist. Und diese jungen Männer waren halt auffällig, haben rebelliert, sind auch straffällig geworden, und es gab in der Gesellschaft Menschen, Lehrer, Pfarrer, aber auch durchaus Richter, Polizisten, die gesagt haben, naja, eigentlich ist Wegsperren nicht der richtige Weg, nicht der richtige Umgang, die brauchen eigentlich was anderes. Und in dieser Phase gab es dann Ehrenamtliche, die sich für diese jungen Männer eingesetzt haben, und dann hat man gesagt, ja, das muss man irgendwie vielleicht auch in eine Form bringen, und dann wurde die Idee der Bewährungshilfe entwickelt. Und 1953 ist es dann in das Gesetz geschrieben worden, in das Strafgesetzbuch, dass eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann und im Zuge dieser Aussetzung zur Bewährung auch ein Bewährungshelfer oder eine Bewährungshelferin bestellt werden kann. So hat es angefangen. Und dann hat sich das entwickelt. Die Zahlen sind sehr gestiegen. Also man muss sagen, das war ein Erfolg. Die Justiz hat auch erkannt, das ist der richtige Weg. Es gab immer mehr Klienten, die der Bewährungshilfe zugeordnet wurden. Dann ging das irgendwann mal nicht mehr übers Ehrenamt. Dann hat man Hauptamtliche eingestellt. Und heute ist es so, dass das Großteil des Geschäftes von Hauptamtlichen gemacht wird. Wir haben auch Ehrenamtliche, aber die betreuen nur einen sehr kleinen Teil unserer Klienten.
Das heißt, das Ganze hat eigentlich erstmal ehrenamtlich begonnen und hat sich dann zunehmend zu einer richtigen Institution staatlich entwickelt und organisiert.
Genau, also man muss sehen, im Landgerichtsbezirk Ulm, der erste Bewährungshelfer hat 1956 angefangen, der war für den gesamten Landgerichtsbezirk Ulm zuständig, das heißt von hier bis Göppingen, bis Ehingen, bis Dietenheim, und dann waren sie zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, so hat sich das dann entwickelt, ja. Und Sozialarbeit hat sich auch verändert. Am Anfang hatte man noch die alten Fürsorger, so hieß die Ausbildung damals. Nannte man das Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Heute studiert man soziale Arbeit an den Hochschulen. Soziale Arbeit hat sich auch professionalisiert. Heute arbeitet man nach wissenschaftlichen Grundlagen, hat ein Studium. Und das heißt, die Arbeit hat sich schon auch verändert über diese lange Zeit, logischerweise.
Wenn du gerade über das Studium sprichst, also du bist ja nicht gerade auf direktem Wege dort gelandet, aber heutzutage, was sind denn überhaupt die beruflichen Voraussetzungen, wenn jemand sagt, ich möchte genau auch wie du in der oder wie sie in der Bewährungs- und Gerichtshilfe eben aktiv werden, ich möchte da meine Karriere machen, wie fängt man da am besten an? Mit einem Studium in der sozialen Arbeit oder gibt's noch andere Wege, die auch, sag ich mal, zu euch führen?
Nein, also die Voraussetzung, die Berufsvoraussetzung, wenn ich das hauptamtlich machen will, ist ein Studium der Sozialarbeit. Und klar, ich habe Abitur und dann überlege ich mir, was ich mache. Ich sage immer, wer in den Bereich gehen will, sollte ein Interesse am Menschen haben, sollte auch Menschen, sag ich jetzt mal, begleiten, unterstützen wollen, hat aber natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Das gehört auch dazu, zu diesem Berufsbild. Und dann studiert man das. Ein Sozialarbeitsstudium hat verschiedene Inhalte. Da gehört ein bisschen Recht dazu, da gehört Pädagogik dazu, da gehört Psychologie dazu, Soziologie, aber mittlerweile auch eigene Theorien der sozialen Arbeit. Und das studiert man dann. Man macht ein Praxissemester und schaut vielleicht auch schon in ein Arbeitsfeld, das zu unserem verwandt ist. Das muss nicht unbedingt jetzt in der Bewährungshilfe sein. Das kann auch ein Arbeitsfeld im Bereich Sucht sein, im Bereich Wohnsitzlosigkeit, im Bereich psychische Erkrankungen. Das sind auch Themen, die bei uns eine größere Rolle spielen. Und wenn er da Interesse und Gefallen dran findet und wir eine Stelle haben, kann er sich bewerben und dann stellen wir ihn vielleicht ein oder sie vielleicht ein. Und so kommt man dann in dieses Arbeitsfeld.
Und dann ist man mit dabei und kann sie begleiten und bei ihrer Arbeit. Ich habe gehört schon, dass die Bewährungs- und Gerichtshilfe sich entwickelt hat, dass zuerst 1956 eine Person für den ganzen Kreis zuständig war. Heute seid ihr hauptamtlich dabei und kümmert euch um diese Menschen bzw. unterstützt diese Menschen. Wenn wir diese Entwicklung betrachten, ist das begründet darin, dass die Straftaten mehr geworden sind? Oder was ist der Hintergrund, dass sich, sage ich mal, die Bewährungs- und Gerichtshilfe so entwickelt hat und immer weiter einen größeren Stellenwert im System eingenommen hat?
Der Grund war sicher, dass man gesehen hat, dass Wegsperren nicht die Lösung ist. Also es gibt natürlich Situationen, wenn ich eine schwere Straftat begehe, dann kann man die Leute jetzt nicht einfach rennen lassen, sondern dann ist vielleicht auch von der Schwere der Schuld her eine Haftstrafe angezeigt. Oder wenn jemand halt immer wieder straffällig wird, dann muss man irgendwann als Gesellschaft auch mal eine Grenze ziehen. Das gehört auch zu diesem Bereich. Aber in erster Linie geht es darum, dass die Menschen begreifen aus dem, was sie getan haben und der Reaktion der Gesellschaft, dass sie was verändern müssen, und dass die Gesellschaft natürlich auch ein Interesse hat, solche Menschen wieder einzugliedern, zu resozialisieren, ist der Fachbegriff. Und dann geht's natürlich darum, mit denen daran zu arbeiten, sie zu unterstützen, aber vielleicht auch unbequemer Begleiter im Leben zu sein, der immer wieder mahnt, hier muss was passieren, da muss sich was verändern. Und es geht natürlich auch darum, Dinge wieder gut zu machen, Schaden zu ersetzen, vielleicht auch im Leben eine Perspektive zu entwickeln, die eine legale Lebensweise ermöglicht. Solche Dinge sind dann die Themen, an denen wir arbeiten.
Ein spannendes und vielfältiges Thema und vor allem ein zweiseitiges Thema. Wir haben ja zum einen die Bewährungshilfe und zum anderen die Gerichtshilfe. Und wir möchten mal zuerst, wir werden dann später noch zur Gerichtshilfe kommen, ein bisschen näher auf die Bewährungshilfe eingehen. Wenn du daran denkst, beziehungsweise wenn du mal aus deiner Arbeit erzählen kannst, worauf kommt es da an? Wie gestaltet sich die Arbeit mit den Klienten?
Ja, die kommen zu uns, haben selber ja vielleicht auch gar keine Vorstellung, was jetzt ein Bewährungshelfer von ihnen will, haben oft auch so die Vorstellung, dass wir die sind, die jetzt sie schimpfen oder sanktionieren. dass wir auch eine Hilfe anbieten. Das kriegen sie in der Regel erst so nach und nach mit. Mit dem Auftrag, den wir vom Gericht kriegen, gibt es immer auch einen Bewährungsbeschluss. In dem Bewährungsbeschluss sind Auflagen und Weisungen benannt, die der Verurteilte erfüllen muss. Das ist natürlich der erste Maßstab, an dem wir uns entlang hangeln. Das zweite ist aber natürlich, dass man in der Sozialarbeit erstmal eine Analyse macht. Das heißt, wir machen eine umfassende Anamnese, befragen die Leute, soweit sie uns Auskunft geben, über ihren Werdegang von der Geburt quasi bis heute. Was ist passiert? Was für eine Kindheit hatten sie? Wie sind sie aufgewachsen? Was für eine schulische Entwicklung, berufliche Entwicklung? Und natürlich dann irgendwann auch, wie ist es denn zu der Straftat gekommen? Wie sind Sie in diese Situation geraten? Was haben Sie für Ideen, warum das so ist? Haben Sie Ideen, was Sie verändern müssen, dass es nicht mehr passiert? Und dann arbeitet man daran entlang. Und es hat eine große Vielfalt, weil wir ja alles haben, was es in der Gesellschaft gibt, arme, reiche, junge, alte, die Hauptaltersgruppe ist so zwischen 25 und 40 Jahren. Drunter hat man eher weniger, weil Jugendliche vielleicht noch nicht so schwere Straftaten begehen, dass dann da eine Bewährung rauskommt. Die werden in der Regel von der Justiz anders sanktioniert. Da muss man entweder dann schon eine sehr schwere Straftat begehen oder eine ganz viel, große Mengen. Das sind dann auch eher schwierige Klienten. Und über 40, sage ich jetzt mal, wird der Schwab ja gescheit. Ja. Die Menschen werden älter, reifer, ruhiger, haben vielleicht auch nicht mehr so das hat ja auch mit Stress zu tun, straffällig zu werden, wollen diesen Stress vielleicht auch nicht mehr und dann wächst sich das so raus. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch mal ältere Menschen, also wir können auch mal 70-Jährige oder 80-Jährige unter Bewährung kriegen. Auch so jemand begeht ja mal eine Straftat und kann zu uns kommen, aber das sind halt wirklich Ausnahmen, seltene Fälle.
Gerade wenn du denkst, die erzählen euch, sag ich mal, ihre Lebensgeschichte und vor allem, wie es zur Straftat gekommen ist. Was sind denn so die, sag ich mal, prägnantesten oder meist genannten Hintergründe oder Geschichten, die man so hört, wie es überhaupt zu Straftaten kommt?
Ursachen von Straffälligkeit können sehr, sehr vielfältig sein. Die können in der Person liegen, die können in Problemen, die der Mensch hat, liegen. Suchtprobleme ist ein großes Thema. Ich würde jetzt mal sagen, 2/3 der Straftaten haben in irgendeiner Form mit Suchtstoffen zu tun. Entweder war man halt alkoholisiert oder unter Betäubungsmittel oder man ist sogar im engeren Sinne abhängigkeitserkrankt. Es gibt Menschen, die haben psychische Erkrankungen, aber es gibt natürlich auch Konflikte im Leben, eine nicht gut gelöste Partnerschaftskonfliktsituation, etwas, was einen aus dem Leben geworfen hat, ein Unglück, Arbeitslosigkeit, irgendein Ereignis, das die Situation schwierig gemacht hat und dann ist man in irgendeine Schieflage geraten, in eine Not oder vielleicht auch in schräge Vorstellungen und hat für sich selber keinen anderen Ausweg gesehen, als jetzt diese Straftat zu begehen. Und jetzt geht's darum, vielleicht für uns, also zum einen die Menschen dazu zu bringen, sich uns zu öffnen. Das gelingt uns auch nicht immer. Mhm. Also er muss ja auch Vertrauen zu uns fassen, um dann vielleicht auch so bereitwillig Auskunft zu geben und Menschen auch dazu zu bringen, da genauer hinzuschauen. Das sind ja auch schmerzliche Themen. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, das ist immer schmerzlich. Ja, es hat auch mit Scham zu tun und solchen Dingen. Und da die Tür aufzumachen, dass man daran arbeiten kann, das ist auch schon etwas, was Zeit braucht und wo man viel, ja, auch Hirnschmalz vielleicht hineinstecken muss, wie kriege ich das hin? Und dann arbeitet man daran und dann bietet man vielleicht auch Unterstützung an, dann merkt er, das kann ganz banal sein, nach jeder Gerichtsverhandlung gibt es eine Gerichtskostenrechnung, jetzt kommt die, er weiß nicht gleich, wie er die bezahlen soll, sagen wir mal, kann man Ratenzahlung vereinbaren, wir helfen ihm dabei, er kriegt eine Ratenzahlung, dann merkt er plötzlich, ah, der hilft mir auch, also der ist jetzt nicht nur da, mich zu kontrollieren und zu sagen, das geht nicht, sondern der unterstützt mich auch an der einen oder anderen Stelle und dann kann sich da was öffnen und was in Fluss geraten.
Du hast jetzt gesagt, dass gerade natürlich Drogen, Alkohol ein großes Thema spielen, natürlich auch genauso wie wenn irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse, ich betitel es jetzt auch mal einfach als Schicksalsschläge im Leben auftauchen, die einen aus der Bahn werfen, wo man danach sich erst wieder finden muss oder sollte. Aber nochmal expliziter, weil du gesagt hast, Partnerschaftsprobleme oder schlecht oder gar nicht gelöste Partnerschaftsprobleme. Was kann man sich denn da zum Beispiel so drunter vorstellen, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen?
Naja, ich sag jetzt mal, 90% von unseren Klienten sind Männer. Und jetzt ist eine Partnerschaft am Ende, man trennt sich, man geht auseinander, dann ist es in der Regel so, die Frauen sind diejenigen, bei denen die Kinder bleiben, die müssen funktionieren in der Situation, die Männer sind alleine, dann teilt man den, ich sage immer so klassisch, der Hausrat wird geteilt, die Frauen bleiben vielleicht auch in der Wohnung, der Mann nimmt die Stereoanlage und das Auto und so mit und am Schluss denkt der Mensch, ein bisschen Geschirr und Bettwäsche wäre auch nicht schlecht gewesen. Mhm. Und es geht vielleicht auch so ein bisschen Lebensinhalt verloren. Dann ist es oft so, dass in Partnerschaften oft die Frauen für das Soziale zuständig sind. Das heißt, mit der Trennung gehen vielleicht auch soziale Bezüge verloren. Freunde halten vielleicht eher zur Frau und zu den Kindern als zum Mann. Und dann sitzt man allein in der Wohnung, dann trinkt man vielleicht auch etwas mehr Alkohol, als einem gut tut, und dann geht es so abwärts. Ja, dann denkt man, Mensch, jetzt muss ich auch noch so viel Unterhalt zahlen, mir bleibt gar kein Geld mehr, warum soll ich denn überhaupt noch arbeiten gehen? Und dann gerät es in so eine Schieflage. Und dann passieren Dinge, was weiß ich, man fährt betrunken, Auto verliert den Führerschein. Oder aus wirtschaftlicher Not macht man halt irgendwas und begeht eine Betrugstat oder ein Eigentumsdelikt oder so etwas. Mhm. Und dann landet man plötzlich bei uns. Ja. Und dann geht es natürlich darum zu sagen, ja, aber es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben. Und man kann die Dinge auch anders angehen. Und oft reicht dann wenig Unterstützung, so jemanden wieder zu stabilisieren, wenn er schon eine Grundlage hatte. Wenn natürlich die Grundlage von vornherein nicht gut war, also Kindheit war schwierig, schulische Ausbildung ist nicht gegeben und so, dann sind die Bedingungen natürlich ungleich schwieriger. Aber wenn jemand schon eine Grundlage hatte, dann muss man halt versuchen, diese Verknüpfung wiederherzustellen und dann funktionieren die oft auch relativ schnell wieder. Und es ist auch so, ungefähr 2/3 bis 3/4 unserer Klienten erreichen am Ende der Bewährungszeit den Straferlass und verlassen uns wieder und tauchen nie wieder bei uns auf. Das ist eine kleine Gruppe, die immer wieder kommen. Das sind dann die mit verfestigteren Problemen oder auch schwierigeren Startchancen im Leben, die sich halt durchgezogen haben.
Also die meisten, denen könnt ihr vernünftig helfen, wieder eine Basis zu erreichen und somit wieder Stabilität im Leben und in unserer Gesellschaft zu finden. Wenn du daran denkst, an diese Arbeit, was sind da so die Besonderheiten mit diesen Menschen, vielleicht gerade auch mit dem Viertel, die immer wieder kommen?
Naja, eine Besonderheit ist, dass am Anfang, oder ich sage immer, ein Teil unseres Geldes kriegen wir auch dafür, dass wir angelogen werden. Die sind natürlich nicht von Anfang an ehrlich, weil sie ja vielleicht auch nicht wissen, was passiert, wenn ich die Wahrheit sage. Wird dann vielleicht die Bewährung gleich widerrufen und ich komme ins Gefängnis. Dann ist es natürlich so, Menschen, die jetzt schwerwiegende Probleme haben, da fehlt es oft auch an Krankheitseinsicht. Also nicht jeder, der suchterkrankt ist, sieht sich selber so. Und dann muss man versuchen, da Motivationsarbeit zu leisten. Oder nicht jeder, der eine psychische Erkrankung hat, erkennt das. Der denkt, er ist normal, so wie er ist. Und das ist dann manchmal schwierig, da einen Ansatzpunkt zu finden. Es gelingt uns auch nicht immer. Das muss man auch sagen. Es gibt einfach bestimmte Fälle, wo man dann am Ende zuschauen muss, wie die dann doch ins Gefängnis gehen. Das gehört auch zu unserer Arbeit. Ja.
Also es gelingt auch nicht immer, dass die Menschen dann danach wieder im Leben zurück sind. Manchmal geht's, ich sage mal, auch in die andere Richtung.
Genau. Und dann ist es so, wir haben eigene Ressource nur ganz wenig, außer das gesprochene Wort. Aber wir haben natürlich Netzwerke. Das heißt, wir arbeiten mit ganz vielen Kooperationspartnern zusammen. Mit Suchtberatungsstelle, mit Schuldnerberatungsstelle, mit Familienberatungsstellen, mit Therapeuten und vermitteln natürlich dann Menschen, die jetzt einen intensiveren Hilfebedarf haben, auch in andere Hilfssysteme hinein. Und darauf muss sich jemand dann auch einlassen. Der muss dann auch bereit sein, diese Wege mitzugehen. Also ich kann ihm 5-mal den Flyer von der Suchtberatungsstelle mitgeben. Wenn er nicht hingeht, dann geht er nicht hin. Und was halt auch dazu gehört, das muss man sich immer wieder auch bewusst machen, das sind in der überwiegenden Zahl erwachsene Menschen bei klarem Verstand, die entscheiden selber über ihr Leben, die treffen eigene Entscheidungen und es müssen halt mit den Konsequenzen dann auch leben, bis hin zur Konsequenz vielleicht im Gefängnis zu landen. Das gehört auch dazu, das zu akzeptieren, dass das eigenständige Menschen sind. Man kann ihnen Ideen, Handreichungen oder Fingerzeige geben, aber machen müssen sie es am Ende selber und es dauert. Wir haben aber auch die Zeit. Eine Bewährungszeit ist in der Regel 3 Jahre. Die kann auch mal verlängert werden, wenn nochmal was passiert. Wir haben manchmal auch Klienten, die brauchen 2-3 Schleifen, bis sie von uns loskommen, sage ich jetzt mal. Dann betreut man die vielleicht auch mal über 10 Lebensjahre. Das hat man auch manchmal. Und das heißt, man hat Zeit. Ja, man muss auch manchmal Geduld haben. Also wenn da jemand mit 25 Jahren kommt und ich rede dann mal eine Stunde mit dem, dann wird er nicht rauslaufen und von jetzt sofort ein völlig anderes Leben führen. Der geht raus in sein altes Umfeld, in seinen alten Freundeskreis und wird sich erstmal wieder weiter so verhalten wie bisher. Und was ist eine Stunde Gespräch in einem Lebensmeer von 25 Lebensjahren? Also dann muss man auch Realist sein. Und die Justiz, das muss man sagen, gibt uns oft auch diese Zeit. Manchmal gibt man auch, wenn dann nochmal was passiert, nochmal eine Bewährungschance, weil man sagt, okay, es sind Ansätze da, es geht in die richtige Richtung, aber ganz von der Straffälligkeit konnte man jetzt noch nicht lassen. Und von daher gibt es schon immer wieder auch nochmal eine Möglichkeit. Und wenn es schief geht und er geht ins Gefängnis, dann kommt er vielleicht mit dem Strafrecht zur Bewährung raus und man beginnt wieder und dann hat man neue Chance, neues Glück. Also es ist ja nie zu Ende. Also das finde ich gut. Unsere Gesellschaft gibt viele Chancen, die man immer wieder nutzen kann und auch jemand, der sehr, sehr schwierige Jahre hat, kann auch mit 40, wenn er dann irgendwann in den Alter kommt, wo er sagt, ich will es jetzt ändern, nochmal neu anfangen. Also es gibt dann immer noch Möglichkeiten.
Also es braucht einfach Zeit, um, sag ich mal, zu den Klienten durchzukommen, an ihre wahre Geschichte zu kommen, dass sie einen nicht mehr anlügen, sondern wirklich auch die Karten auf den Tisch legen und mit der Wahrheit ans Licht rücken, dass man überhaupt die Probleme fassen kann, ihnen helfen kann und dann über den gewissen Zeitraum hinweg diesen Punkt zu erreichen, dass sie selber erkennen, was vielleicht war und wo sie vielleicht wieder hin möchten, ja, in die soziale Gesellschaft zu uns eben zurück. So verstehe ich das.
Genau, ja. Und dann gibt's natürlich, das haben wir leider auch, Grenzen in der Gesellschaft. Es gibt bestimmte strukturelle Probleme, die können wir nicht lösen, wo wir dann versuchen müssen, mit den Klienten daran zu arbeiten, wie sie in dieser strukturellen Not, die sie sind, trotzdem leben können, ohne Straftaten zu begehen. Das gibt's auch. Das kann manchmal auch frustrierend sein, wenn man dann Menschen in so einer Not sieht und man kann ihnen nicht helfen. Diese Situation haben wir auch.
Also es gibt Fälle, wo einfach die Möglichkeiten so beschränkt sind oder gar nicht vorhanden sind, dass man tatsächlich das auch ihr sagen müsst. Da können wir jetzt nicht final weiterhelfen.
Genau, da sucht man dann auf einem sehr niedrigen Niveau irgendwo eine Ebene, wo die Leute einigermaßen irgendwie über die Runden kommen können.
Wir haben eben gehört, die Bewährungshilfe, die sich um diese Themen kümmert, und die andere Hälfte von deiner Arbeit, Hans-Peter, ist die Gerichtshilfe. Und da möchten wir jetzt noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Ich habe vorher schon aus Versehen die Opferhilfe erwähnt. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch die Täterhilfe. Aber ich überlasse jetzt dir, was hinter diesen Begriffen steckt.
Ja, die Gerichtshilfe ist etwas später entstanden als die Bewährungshilfe. Justiz hat dann irgendwann mal erkannt, Sozialarbeit kann durchaus auch nützlich sein. Und wir in der Bewährungshilfe haben gesehen, oder also das war vor meiner Zeit unsere Vorgänger, dass manchmal Urteile getroffen werden, die nicht so ganz passen zu den Menschen. Und dann war die Idee, im Vorfeld einer Verurteilung einen Gerichtshilfebericht zu erstellen und damit Richtern eine Entscheidungshilfe zu geben, vielleicht Auflagen und Weisungen etwas passgenauer zu formulieren. Das heißt, wir kriegen einen Auftrag, in der Regel schon bereits von der Staatsanwaltschaft, häufig mit der Anklageerhebung, ein Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen, es ist klar, jetzt wird da eine Gerichtsverhandlung anstehen und dann kriegen wir einen Auftrag, einen Gerichtshilfebericht zu erstellen. Dann nehmen wir Kontakt auf, das ist freiwillig, die können zu uns kommen, müssen nicht zu uns kommen und wenn jemand kommt, dann spricht man eben mit ihm über seine Lebenssituation. Wenn er zur Tat was sagen will, auch über die Tat, manchmal wollen sie zur Tat nichts sagen, vielleicht weil auch ein Anwalt gesagt hat, naja, vor der Verhandlung sprechen wir jetzt mal mit niemandem über die Tat, wir schauen jetzt mal, wie das Verfahren läuft. Das ist ein legitimes Recht. Und dann versuchen wir, so eine Idee zu entwickeln, was könnte denn so Hintergrund sein oder was könnten die Probleme sein, die zu Straffälligkeit geführt haben und geben da Hinweise fürs Gericht. Und im Zuge dieses Gerichtshilfe diese Entwicklung der Gerichtshilfe kam irgendwann auch die Idee auf, ja, der Täter ist ja nur eine Seite einer Straftat. Es gibt ja auch die andere Seite, nämlich das Opfer. Und manchmal ist es auch sinnvoll zu schauen, wie ist es denn eigentlich dem Opfer gegangen. Und da kriegen wir Opferberichtsaufträge, das heißt, wir bieten an, dass das Opfer zu uns kommen kann und wir sprechen mit ihm, ja, was hat die Straftat mit dem Opfer gemacht, was hat es für Auswirkungen gehabt, was hat es vielleicht für Auswirkungen bis heute, wie sieht das Opfer die Situation, was hat es vielleicht auch so für Wünsche an die Justiz, wie da damit umgegangen werden soll. Oft ist es so, dass Opfer zum einen wenig wissen, wie das funktioniert. Das heißt, da gehört neben der Berichterstellung auch Beratung dazu. Wie geht es weiter? Wie sind die Wege? Die wissen ja oft genauso wenig wie jetzt vielleicht die Zuhörer über dieses System, die noch nie mit der Justiz zu tun hatten. Und Opfer sind ja manchmal auch ganz zufällig Opfer geworden. Und manchmal wollen die wissen, warum ist mir das passiert. Die wollen verstehen, warum hat der Täter das gemacht. Und manchmal bietet die Justiz das nicht wirklich, wenn Täter dann nichts sagen zum Beispiel und es wird nur überzeugen und so weiter, dann bewiesen, dass er die Straftat begangen hat, dann erfährt das Opfer wenig über die Hintergründe. Das macht es manchmal schwierig, ja. Und wir vermitteln auch an Weißen Ring, an Opferberatungsstellen. Wir informieren über die Möglichkeit, auch Nebenklage einzureichen bei bestimmten Delikten. Wir vermitteln auch unter Umständen therapeutische Angebote, wenn es um Traumatisierungen geht. Oder Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, wenn es um materielle Schäden geht oder auch dauerhafte körperliche Schädigungen. Solche Themen sind da auch in diesem Paket mit drin.
Ist es schon vorgekommen, dass ihr Täter- und Opferbericht gleichzeitig hattet von demselben Fall?
Das haben wir auch. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Täterbericht bekommen und wir sehen, es gibt ein persönliches Opfer, das vielleicht auch einen größeren Schaden davon getragen hat, dass wir das anregen, dass man da auch einen Opferbericht machen könnte. Und meistens geht die Justiz dann auch mit und gibt uns den Auftrag. Und das machen wir dann in der Regel so, dass das zwei unterschiedliche Mitarbeiter unter Mitarbeiterinnen dann bearbeiten, dass nicht jemand den Täter und das Opfer macht. Also das gibt's durchaus, ja.
Das wäre nämlich jetzt ein Punkt gewesen, weil dann könnte man den Täter- und den Opferbericht quasi mal übereinander legen und die verschiedenen Seiten zu einem Gesamtbild zusammensetzen.
Ja, das Interessante ist, dass die Sicht manchmal sehr unterschiedlich ist. Ja, Täter haben ja eine andere Wahrnehmung, also jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung von dem Geschehen. Ja, und da gibt's dann noch die interessante Seite, Täter-Opfer-Ausgleich, da kommen wir nachher vielleicht noch dazu. Ja, manchmal verändern Opferberichte auch der Blick der Justiz auf eine Straftat. Also wenn ich hatte mal einen Täter, der in einer Seniorenwohnanlage an Türen geklopft hat und wenn er gemerkt hat, die alten Menschen sind unsicher, dann ist er da einfach reingegangen, hatte so eine Handwerksklamotte an. Die haben dann gedacht, das ist irgendein Handwerker, der da was machen muss. Und dann haben die in der Wohnung nach Stehlenswertem gesucht und haben das dann mitgenommen. Und das waren zwei konkrete ältere Frauen, die da Opfer waren, und wir haben das dann angeregt, und dann kam zum Beispiel raus, dass eine dieser Frauen, die hatte wahnsinnig Angst vor dem, und während er in der Wohnung war und ihre Wohnung nach Stehlenswerten durchsucht hat, kam eine Krankengymnastin und sie hat ihr nicht gesagt, dass der sie gerade ausraubt, weil sie Angst hatte, er tut ihnen beiden was an, und erst als er gegangen ist, hat sie gesagt, der hat mich jetzt gerade ausgeraubt. Und das war so ein Aspekt, der war bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Opferbericht gemacht hatten, gar nicht bekannt, weil das hat sie auch der Polizei nicht gesagt, weil sie sich geschämt hat. Ja. Aber das macht natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf auch so eine Skrupellosigkeit von so einem Täter und hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass er etwas härter bestraft worden ist. Und so gibt es halt manchmal auch so eine Sicht auf Opfer oder eine Sicht von Opfern, die wir da versuchen sichtbar zu machen in einem Verfahren, wo dann vielleicht das, was dann Justiz tut und am Ende an Sanktionen auswirft, auch vielleicht ein bisschen reeller oder näher an dem tatsächlich Geschehenen ist.
Also es ist eine Möglichkeit, einfach mehr über den Täter und auch das Opfer herauszufinden und der Justiz Input bzw. Entscheidungshilfen zu liefern, was wirklich passiert ist, was die Sicht der verschiedenen Seiten ist, und so möglichst ein besseres Urteil, das an der Tat tatsächlich anknüpft, dann auch zu fällen.
Genau. Und im Gerichtshilfe, also im Täterberichtsbereich geht es natürlich darum, dass man mit Tätern dann auch über Dinge spricht und vielleicht auch Dinge anregt und sagt, also sie müssen ihr Suchtproblem bearbeiten. Wenn sie das nicht tun, werden sie immer wieder straffällig werden. Und das vielleicht auch so einen Denkprozess anstößt und sich dann Täter dann auch im Rahmen eines Urteils auf eine Weisung einlassen, dass sie eine Therapie machen und dann auch diese Schritte tun. Oder manchmal gibt es eben auch Konflikte, wo es darum geht, im zwischenmenschlichen Bereich vielleicht auch voneinander zu lassen, Partnerschaft vielleicht auch zu trennen oder so, ja, auseinanderzugehen. Und dann hört es auch auf, ja, wenn die Konflikte nicht mehr im Alltag jeden Tag da sind. Kann sehr individuell sein, so vielfältig wie eben ja, Straffälligkeit ist, so vielfältig können die Themen sein, die da drin stecken.
Der Leiter der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Ulm, Hans-Peter Strobel, ist bei uns zu Gast heute im Studio und hat uns eben über die Gerichtshilfe einen Teil seiner Arbeit erzählt, wo er Täter- und Opferberichte anfertigt und mal die Sichtweisen bzw. die Hintergründe und die Wahrnehmungen der Personen in einem Bericht fasst und erfährt, um so dem Gericht eine möglichst gute Entscheidungshilfe für ihr Urteil zu liefern und geben zu können. Einen Begriff, der ist vorher dabei schon aufgetaucht, und das ist der Täter-Opfer-Ausgleich. Und Hans-Peter, du möchtest uns, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr erzählen, was hinter diesem Begriff steckt. Es ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger für deine Arbeit.
Ja, das ist etwas, was wir gerne mehr machen würden. Häufig ist es ja so, dass Straftaten Ausdruck von Konflikten zwischen Menschen sind. Und dann gibt es einen Täter und ein Opfer. Und manchmal ist es in der Justizsicht auch eher zufällig, wer jetzt Täter oder wer jetzt als Opfer wahrgenommen wird. Also wenn ich eine Auseinandersetzung, was weiß ich, in einem Bierzelt habe, dann definiert sich vielleicht, wer am Ende liegt, ist das Opfer, und wer noch steht, ist der Täter. Aber es hat ja eine Vorgeschichte, warum die beiden aneinander geraten sind. Und im Täter-Opfer-Ausgleich, wenn wir diesen Auftrag bekommen und ein Täter und ein Opfer sich darauf einlassen, es ist freiwillig, keiner muss das tun, dann klärt man erstmal ab, was sind die Erwartungen, was soll geklärt werden. Es ist Voraussetzung, dass ein Täter einräumt, zumindest im Wesentlichen, dass er etwas getan hat, was nicht in Ordnung war, dass er auch bereit ist, sich dafür zu entschuldigen. Auf der Opferseite schaut man, ist ein Opfer in der Lage, sich mit einem Täter auseinanderzusetzen? Wenn jetzt ein Opfer stark traumatisiert wäre, würden wir das nicht machen. Und hat ein Opfer realistische Vorstellungen, was es denn von dem Täter erwartet? Und dann setzt man sich zusammen und bespricht die Situation. Und wenn dann zum Beispiel rauskommt, ja, das stimmt, ich hätte jetzt vielleicht deine Freundin nicht anmachen sollen, so besoffen wie ich war, das war nicht in Ordnung, aber dafür hättest du mir jetzt nicht gleich den Kiefer brechen müssen. Das hätte man doch vielleicht auch anders regeln können. Und man klärt es einfach. Und beide haben so am Ende eine Vorstellung, warum ist das passiert? Der Täter hat vielleicht eine größere Vorstellung auch davon, was habe ich falsch gemacht? Das Opfer hat eine Vorstellung, warum ist mir das passiert? Und es kann mir vielleicht auch nicht wieder passieren, weil das war eine einmalige Situation. Man hat sich über einen Schadensausgleich vereinbart. Der ist vielleicht sogar dann auch gleich gezahlt worden. Und dann gehen die auseinander, dann werden die nicht die besten Freunde werden, aber sie haben nichts mehr miteinander offen. Wenn die wieder aufeinandertreffen, ist das Ding geregelt. Und das ist eine Form, wie Gesellschaft mit Konflikten auch umgehen kann. Eine andere Form, als jetzt den Täter zu bestrafen und den Opfer zurückzulassen und auf den zivilrechtlichen Bereich zu verweisen, um seinen Schaden zu kriegen. Ja. Und wir stellen halt fest, speziell für Opfer ist es eine ganz wichtige Funktion. Weil wirklich diese Frage, warum ist mir das passiert? Warum hat der mir plötzlich aus dem Nichts heraus einen Kiefer gebrochen? Oder warum ist der mich angegangen? Oder warum hat er mich beleidigt? Ja, und dann kommt vielleicht raus, ja, der hat einen schlechten Tag gehabt an dem Tag. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Oder es sind längere Konflikte und man kann darüber sprechen, wie gehen wir damit um. Manchmal haben wir auch Nachbarschaftskonflikte. Da reden wir vielleicht nicht so sehr über den konkreten Vorgang, weil das oft einer von vielen ist. Das hat eine lange Geschichte schon. Ja.
Also es gibt viele, viele Fälle, die dahinter stecken können. Es wäre eigentlich wichtig, mal beide Seiten da zu hören und zusammenzukriegen, dass man da eigentlich ein viel klareres Bild kriegt und somit eigentlich die viel vernünftigere Lösung für beide finden kann.
Genau, dass sie dann gemeinsam miteinander weiterleben können, ja.
Das wäre das große Ziel. Es ist eigentlich eine spannende Sache an deiner Arbeit, die du da hauptberuflich machen darfst. Zu einem Punkt würde ich gerne noch zurückkommen. Wir haben vorher gehört, ihr werdet auch ehrenamtlich unterstützt.
Genau, also wir haben ja gehört, am Anfang ist die Bewährungshilfe aus dem Ehrenamt entstanden. Wir sind ein Stück weit wieder dahin zurückgekommen, weil wir die Gesellschaft auch einbinden wollen in unsere Aufgaben. Und da haben wir Ehrenamtliche, die uns in der Bewährungshilfe unterstützen. In den leichteren Fällen, also wir Hauptamtlichen konzentrieren uns eher auf die schweren Jungs und die leichteren Fällen, die Unterstützung in ihrem Leben, in ihrem Alltag brauchen, die geben wir gerne ins Ehrenamt. Ehrenamtliche, die das machen wollen, können sich bei uns melden. Die sollten mit beiden Beinen fest im Leben stehen, durchaus auch Toleranz für andere Lebensentwürfe und Lebensformen haben. Und dann werden die von uns angeleitet, von Hauptamtlichen, und können diese Arbeit bei uns machen.
Ja. Wenn jetzt jemand, der gerade zuhört, sagt, ach, ich interessiere mich für diese Geschichten, ich möchte mich da einbringen, ich möchte den Menschen helfen, wieder in die soziale Gesellschaft zurückzufinden, wie kann man euch kontaktieren, wenn man da ehrenamtlichen Arbeit Interesse hat?
Am einfachsten ist, man googelt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, dann haben wir da eine Homepage. Auf der Homepage kann man direkt an unsere Zentrale in Stuttgart schreiben, die reicht es dann an uns weiter. Oder man kann auch die E-Mail-Adresse der Einrichtung und die Telefonnummer der Einrichtung da finden und kann uns dann anrufen oder anmailen und dann kommt man so zusammen, sage ich jetzt mal.
Dann kann man sich da dafür interessieren, wahrscheinlich auch erstmal nochmal weitere Informationen von euch erhalten, vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Einblick. Wenn man auch noch Fragen hat, die wir jetzt heute in der Sendung nicht gemeinsam klären konnten, denn unsere Sendung, die neigt sich leider jetzt dem Ende. Wir könnten, glaube ich, noch über viele, viele Dinge sprechen und es ist vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass du zu Gast bist, Hans-Peter. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und dir und mir und unseren Hörern von der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg erzählt hast.
Vielen Dank, ich war gerne da.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.